ARD Sounds.
Ich habe ja neulich schon das ganze Laub von meinen Beeten runtergehakt, damit die gelben Narzissen, die da ja schon zuhauf stehen, sich noch so richtig ausbreiten können.
Schon ist gut. Ist das nicht langsam wirklich mal Zeit?
Ja, man muss ja immer so ein bisschen nach oben gucken und auch mal in die Wetterprognose. Und jetzt ist es, glaube ich, schon so, dass man fast gesichert sagen kann, ganz schlimm wird es nicht mehr werden und weg mit dem Laub. Also so eine richtig dicke Kuscheldecke brauchen die Beete nicht mehr.
Es ist auf jeden Fall Frühling, das kann ich jetzt auch bei uns im Hinterhof sehen. Ich habe mir so einen Sandwich-Topf gebaut mal mit Krokussen, Tulpen und Narzissen, alles in einem Topf so übereinander gesetzt. Und da geht es jetzt auch gerade langsam echt ab. Der Topf steht da jetzt im zweiten Jahr und die Krokusse sind auf jeden Fall wiedergekommen. Sehr, sehr schön bunt, weiß und lila. Der einzige Haken, bis ich diesen Topf danach wieder nutzen kann, müssen die ja erstmal alle jetzt verblüht sein oder überhaupt erstmal blühen und dann verblüht sein. Und das dauert dann alles noch so seine Zeit. Aber dann, wenn das durch ist, kommt in diesen Topf auch endlich Gemüse.
Genau, und das ist auch ein zentrales Thema, nämlich die richtige Planung, die richtige Beetplanung.
Und Topfplanung.
Und Topfplanung, und darum geht es ja auch heute bei uns. Wir sagen euch nämlich in dieser Folge, wie so ein gut geplantes Beet aussehen kann, was da reinkommen kann und warum ein Pflanzplan ja einem das Gärtnern so eigentlich ungemein erleichtert.
Und man noch viel mehr ernten kann.
Im Idealfall ja.
Im besten Fall, genau. Und natürlich wollen wir auch drauf schauen, wie man so ein Beet überhaupt erstmal anlegt.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern. Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Euer Garten ist euer liebstes Hobby und ihr wollt noch mehr daraus machen, dann seid ihr bei. Im grünen Bereich natürlich genau richtig. Wir begleiten euch durch das gesamte Gartenjahr. Wir sagen euch, was gegen Wühlmäuse hilft, wann und wie Hortensien und Kletterpflanzen, wie zum Beispiel auch die Clematis, geschnitten werden müssen und wie ihr jetzt Tomaten vorziehen könnt. Jede Woche gibt es eine neue Folge in ARD Sounds.
Mein Name ist Ralf Walter und ich arbeite beim NDR in Niedersachsen als Redakteur für Gesundheits- und Beratungsthemen und mache natürlich super gerne diesen Garten-Podcast im grünen Bereich. Denn Gärtnern, muss ich für mich sagen, macht unheimlich viel Spaß und macht mich auch echt glücklich.
Einfach mal so mit den Händen in der Erde wühlen. Ne? Immer wieder schön, wenn es nicht mehr ganz so kalt ist.
Ja.
Ich bin Martina Witt, ich gärtner total gerne, bin aber so eher vom Team Spontankäufe und auch Spontanpflanzen. Hier und da ein bisschen faul, aber umso schöner ist es ja, dass Ralf an meiner Seite ist, um immer auch ein bisschen Ordnung mit da reinzubringen. Heute wollen wir ja darauf gucken, wie man ein Gemüsebeet plant und wie man es auch erstmal anlegt. Eigentlich wollten wir uns nur mit dem Thema Beetplan beschäftigen, aber dann hat uns Maren eine E-Mail geschrieben, dass sie sich über Tipps zum Anlegen eines Gemüse- oder Staudenbeets freuen würde. Sprich, wie wandelt man Rasen am besten in Beete um? Gräbt man um oder wie entfernt man am besten die Grasnarbe? Legt man da Karton aus? Düngt man sofort mit Kompost? Sollte man neben Mutterboden auch Gartenerde aus dem Handel ausbringen? All diese Fragen hat sie uns da gestellt und haben wir gedacht, ist doch super, passt doch perfekt. Bevor wir das Beet jetzt ordentlich beplanen, legen wir es also erstmal an. Und das haben wir ja auf dem Funkhausgelände hier auch schon gemacht, Ralf. Ne? Also da war auch erst Rasen oder mehr eine Wiese und dann sollte daraus ein Beet werden.
Ich erinnere mich, es ist zwar schon 3 Jahre her, aber so war es tatsächlich. Und die große Frage ist ja immer, die man sich da stellen muss, Pappe oder Schaufel? Ja, warum Pappe? Ja, ich kann natürlich so ein Rasenstück, das ich mir ja da ansehe und auch definiere, das soll ein Beet werden, so ein bisschen abstecken und dann nehme ich einfach einen alten großen Karton oder auch mehrere, da sollte aber nichts Bedrucktes drauf sein, also kein farbiger Aufdruck und die Folien, diese Klebefolien sollte ich auch abmachen und dann lege ich mir diese großen Pappstücke auf die Rasenfläche einfach drauf, beschwere die vielleicht noch ringsherum so ein bisschen, damit sie am Anfang nicht wegwehen, wenn es windig ist. Dann gieße ich diese Pappen, damit die richtig schön nass und feucht und richtig durchtränkt sind. Dann schmiegt sich die Pappe nämlich auf dem Boden so richtig oder an den Boden so richtig an. Der Rasen wird auch so ein bisschen runtergedrückt. Ja, und dann kommt da Komposterde drauf und dann arbeitet die Zeit für mich. Die Zeit, also ich sollte das im Herbst machen und dann kann über den Winter alles darunter, also der Rasen kann dann verrotten und die Regenwürmer stürzen sich auf die Pappe. Das ist also für die ein Fressen, da freuen die sich ja schon heute drauf, wenn die wissen, morgen kommt Pappe.
Wirklich?
Ja, das ist wirklich so.
Naja, die Pappe als Weihnachtsessen.
Pappe als Weihnachtsessen, ja. Und dann ist der Boden auch gut durchlüftet, dadurch, dass die Regenwürmer da aktiv sind. Die Pappe verrottet auch und dann kann ich im nächsten Jahr, im nächsten Frühjahr, dann das Ganze einfach so ein bisschen umgraben, noch ein bisschen Komposterde einarbeiten und schwupps, schon ist mein Beet bereit, dass ich es bepflanze. Die andere Variante, die andere Variante eben mit dem Spaten, die ist schon ein bisschen schweißtreibender, geht aber auch ein bisschen schneller. Also da,
und kann ich jetzt noch machen vor allem?
Ja, kannst du jetzt noch machen. Dann nimmt man halt die Rasensoden raus, sticht die erstmal so ein bisschen ab, Spaten drunter und dann raus und vielleicht irgendwo, ja, als kleines Hügelbeetchen aufbauen oder sowas, zur Seite legen. Dann habe ich also erstmal den nackten Boden da liegen. Ich könnte eine Bodenprobe machen, wenn ich mir nicht sicher bin, wie ist der Nährstoffgehalt in dem Beetbereich, in dem neuen. Das kann ich machen, denn in der Regel sind, das muss man sich immer vor Augen halten, die Beete und auch die Flächen bei uns überdüngt. Also eigentlich ist weniger Dünger besser, als noch viel mehr Dünger drauf zu haben. Also, wer will, Bodenprobe. Ja, und dann noch die Wurzelunkräuter entfernen, das Ganze ein bisschen durchhaken, gute Pflanzerde rein und schwuppdiwupp ist mein Gartenbeet so weit, dass ich es nach Plan bepflanzen kann.
Da kommen wir gleich zu. Aber das heißt, ich grabe dann um und dann muss ich aber schon auch nochmal extra Erde einbringen. Das war ja auch eine Frage. Muss ich dann da noch Mutterboden oder Gartenerde aus dem Handel ausbringen? Also ja, es reicht nicht nur, das Gras wegzumachen, dann habe ich da ja im Prinzip auch so ein bisschen Loch, ne? Weil ja, so der Rasen fehlt ja,
genau,
da muss dann schon auch noch was Sinnvolles rein.
Ich würde da noch ein bisschen was reinsetzen, gute Gartenerde, denn man muss ja sehen, der Rasen hat ja auch Nährstoffe rausgezogen. Der ist natürlich auch wahrscheinlich mindestens einmal im Jahr gedüngt worden, wahrscheinlich auch eher zweimal. Aber trotzdem, damit man einen guten Start hat, ruhig noch ein bisschen frische Erde drauf. Denn nichts ist ja ärgerlicher, als dass ich mich da groß verausgabe und dann wächst da ein Teil nicht mehr ordentlich was.
So, liebe Maren, wir hoffen, wir konnten dir ein bisschen helfen. Wenn ihr auch spezielle Tipps braucht oder eine Frage habt, dann macht es doch wie Maren. Schreibt uns eine Mail an garten@ndr.de und wir geben unser Bestes, euch die Antworten zu geben. Und sagt Bescheid, was draus geworden ist. Aber jetzt, wir haben also das Beet und jetzt wollen wir dort Gemüse anbauen. Ralf, wie planst du denn deinen Garten? Nach bestimmten Kriterien?
Das ist bei mir so ein bisschen wie mit dem Schuster und den Schuhen. Also ich plane noch nicht so richtig. Nein, noch nicht. Vielleicht, wenn ich irgendwann in Ruhestand bin, dann werde ich vielleicht auch mal einen richtigen Kleingarten mir zulegen. Aber im Moment hinter meinem Reihenhaus, da habe ich ja meine Heidelbeeren, habt ihr ja alle schon öfter von gehört, von den Heidelbeeren im Kübel. 5 Kübel sind das. Und dann habe ich bei mir oben auf der Fensterbank im Arbeitszimmer auch die Tomaten schon ausgesät. Also die werden jetzt vorgezogen. 12 sind das. Dann, Martina, ja, du kriegst auch gerne eine ab.
Oh, ich tausche, weil ich ziehe auch gerade an.
Oh, na siehste. Das ist übrigens auch immer, was man machen kann. Ne? Also Gartenfreunde und Freundinnen tauschen gerne Pflanzen untereinander, spart Geld und erweitert den Horizont. Also was ich fest plane, ist, dass dann die Tomaten nach den Eisheiligen rauskommen in ein Beet. So. Und dann nicht im Kübel, sondern mal richtig im Beet wachsen dürfen.
Aber wie wir ja vielleicht nachher noch hören werden, sind die Tomaten ja auch irgendwann dann durch. Und dann könntest du diese Fläche anders nutzen. Also auch für dich ist in dieser Folge dann etwas dabei.
Ja, da freue ich mich drauf.
Was wäre denn dein Tipp, wenn es so erstmal so um Pflanzen und Planen geht?
Ja, da würde ich erstmal mir wirklich ganz dolle Gedanken machen, was für Gemüse mag ich denn gerne? Und daran würde ich mich orientieren und auch entsprechend kaufen und vorziehen.
Lustigerweise, ich mag gar nicht so gerne Gurken, aber ich baue sie total gerne an.
Warum denn dann?
Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, weil sie relativ gut funktionieren im Garten bei mir in meiner Zinkwanne und weil die eigenen dann doch auch irgendwie schmecken. Ich habe auch noch einen Tipp beim Planen und vor allem dann beim Pflanzen später. Könntet ihr auch noch einen Podcast hören, vielleicht sogar ein Hörbuch. Und da empfehle ich euch den 5-Teiler Ansichten der Natur. Da geht es um den Naturforscher Alexander von Humboldt, der 1799 zusammen mit einem jungen Botaniker zu einer mehrjährigen Südamerika-Reise aufgebrochen ist. Die beiden waren dann in Venezuela, Kuba, Mexiko, Kolumbien, Ecuador und Peru. Die Reise ist zu einer der ertragreichsten Forschungsreisen der Geschichte dann geworden. Ansichten der Natur findet ihr im Podcast-Feed von Schöne Grüße, Reisegeschichten, Hörbücher natürlich in ARD Sounds. Falls ihr Hörbücher mögt, auf jeden Fall eine Empfehlung. So, kommen wir zurück zum Thema Beetplanung. Ich habe mich ja auch mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und da bin ich auf Nico Becker gestoßen. Einige kennen ihn vielleicht. Nico hat nämlich einen YouTube-Kanal, Bunter Nutzgarten heißt der. Und da habe ich gedacht, super, noch einen Experten zum Thema Beetplanung und deshalb habe ich ihn kurzerhand ins Studio eingeladen, weil er super viel dazu erzählen kann. Ralf, lass doch mal reinhören. Nehmen wir beide bestimmt was mit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Nico, schön, dass du da bist. Du bist neu Niedersachse. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du nach Niedersachsen gekommen und wie zum Gärtnern?
Ich fange mal mit dem Gärtnern an. Das Gärtnern begleitet mich schon eigentlich mein ganzes Leben. Ich habe bei meinem Opa schon die Kartoffeln in der Hand gehabt und gepflanzt, als ich das Wort Kartoffeln noch gar nicht sagen konnte. Und habe dann einfach als Kind immer in Opas Garten so mitgemacht, habe aber nie was selbst gemacht, sondern einfach immer nur geholfen. Und so im Alter von ungefähr 12 Jahren habe ich dann angefangen, ein bisschen was selbst zu machen. Und dann ist das Stück für Stück immer größer geworden. Mit 18 habe ich dann meinen ersten großen Garten bekommen. Das war ein Familiengrundstück. Und habe dann von so ein bisschen hobbymäßig was anbauen hin zur wirklichen Selbstversorgung ungefähr 9 bis 10 Monate die ganze Familie mit Obst und Gemüse versorgt, dass wir wirklich in dem Bereich nichts mehr kaufen mussten. Das war wirklich nur ja, so Mitte, Ende Februar bis Anfang April, wo wir kaufen mussten. Und so ist das Gärtnern dann immer größer geworden, ist zu einem immer größeren Teil meines Lebens geworden. Und während der Pandemie habe ich dann entschlossen, okay, das wird jetzt auch mein Beruf. Und habe dann ganz, ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert, bin Wege gegangen, die gut funktioniert haben, welche, die auch nicht so gut funktioniert haben. Dann mein erstes Gartenbuch geschrieben, war dann auch im HR-Fernsehen schon, im NDR bin ich jetzt zum ersten Mal. Und dann bin ich aber irgendwann im Endeffekt mit dem Land Hessen oder mit dem Kreis Offenbach, wo ich herkomme, einfach an die Grenzen von dem gelangt, was dort landwirtschaftlich möglich ist, weil größerer Anbau in dem Stil, wie ich das machen wollte, ist dort einfach nicht gerne gesehen. Und
wenn du es außerhalb von Landwirtschaft betreibst, oder?
Jein, also ich war dort auch bei der Landwirtschaftskammer schon, habe dort auch mein Konzept vorgestellt. Das hieß aber, das ist zu klein, sowas will man hier nicht. Also man will entweder Großbetrieb oder Hobby. Aber einen Kleinbetrieb, der auf 1 oder 2 Hektar Gemüse anbaut, habe ich dort keine Genehmigung für alles bekommen, was ich gebraucht habe. Da bin ich jetzt hier in Niedersachsen, glaube ich, an einem sehr viel besseren Ort als vorher in Hessen.
Nochmal zu dem Punkt, dass du deine ganze Familie mit Obst und Gemüse dann versorgt hast. Wie hat das geklappt?
Das hat erstaunlich gut geklappt. Allerdings war auch meine Fläche für die Verhältnisse relativ groß.
Hinterm Haus oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das war so ein eigenes Gartengrundstück außerhalb von der Siedlung, aber immer noch relativ nah dran an der Bebauung. Also kein großer Acker, sondern das sind wirklich, ich sag mal, große Kleingärten gewesen, so vom Prinzip her. Und ich hatte dort so ungefähr 300, 400 Quadratmeter reine Anbaufläche. Und das hat dann für uns ausgereicht. Wäre der Boden etwas besser gewesen, hätte das für doppelt so viele Leute gereicht. Deshalb, dass es so gut funktioniert hat, lag eigentlich hauptsächlich an der Größe der Fläche. Aber da wäre sehr viel mehr drin gewesen.
Und das hast du tatsächlich neben der Schule und allem dann gemacht?
Genau, ich habe so, also zu Schulzeiten schon angefangen. Den Garten habe ich ein Jahr vor meinem Abitur bekommen. Das heißt, ich habe also neben dem Abitur dann da so langsam angefangen, was zu machen. Und habe dann während dem Studium die ersten 1-2 Jahre, das Studium hat aber am Ende auch dank Corona, aber nicht nur, zu nichts geführt. Aber ich habe da halt eben viel Zeit gehabt, um den Garten auszubauen. Und dann kam eben dann 2020 der Entschluss zu sagen, okay, das Studium wird jetzt aufgegeben. Es wird jetzt auch beruflich Richtung Garten gegangen.
Aber hast du das noch gelernt oder ist es alles so Learning by Doing, viel Lesen?
Also es ist hauptsächlich Learning by Doing, aber dass ich eben auch was vorzuweisen habe, habe ich dann während Corona, weil ja eh alles nicht in Präsenz war, dann ein Fernstudium gemacht zum Thema Gartengestaltung. Das heißt, ich darf mich staatlich zertifizierter Gartengestalter nennen.
Und dann wollen wir natürlich jetzt mal auf deinen Garten schauen. Also wie groß ist das jetzt, was du machst und was baust du da alles an?
Also im Moment jetzt nach dem Umzug habe ich jetzt praktisch ein Jahr Pause. Einfach die Suche und der neue Aufbau von dem Betrieb jetzt. Aber deshalb rede ich mal von bisher. Das waren 2500 Quadratmeter Gesamtfläche, das Grundstück, also ein Viertel Hektar. Da war knapp die Hälfte dann auch am Schluss für Gemüseanbau. Und da ist alles drauf angebaut worden, was irgendwie gewachsen ist. Von Kartoffeln über Salate und Kohlarten, über Kürbis, Zucchini, Gurken, Tomaten. Also alles, was irgendwie an Gemüse wächst. Auch ein großes Stück für Obstbäume, ein Teil für Tiere. Da waren Ziegen, da waren Hühner. Teilweise hatten wir auch Kaninchen. Also es war immer so eine Mischung irgendwie aus Hobbygarten und Landwirtschaft. Das war so nicht ganz zu fassen. Es war einfach so, wie ich das in dem Moment auf dem Grundstück einfach machen wollte.
Okay, das ist für die meisten zu Hause jetzt natürlich eine kleine Nummer zu groß. Wir wollen natürlich jetzt auch mal darauf schauen, wie es funktionieren kann, wenn ich zu Hause jetzt ein Gemüsebeet neu anlegen möchte. Ich habe dann schon meine Fläche, sie liegt noch brach. Was mache ich jetzt?
Also jetzt, gerade im Frühjahr, sind die meisten Arbeiten, die wir tun können. Wenn da vorher eine eine Wiese drauf war, also wenn ich das gerade freigegraben habe, würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine Bodenanalyse zu machen. Mal zu gucken, wie ist die Nährstoffverteilung, wie ist der pH-Wert. Die kann man, ich denke, hier in Niedersachsen müsste es auch so sein, beim Landwirtschaftsamt wahrscheinlich einreichen oder bei der Landwirtschaftskammer. Es gibt auch private Betriebe, die das anbieten. Und da kriege ich dann ein sehr gutes Gefühl dafür, wie muss ich düngen, was braucht der Boden. Häufig braucht er gar nicht viel, aber wenn da vorher eine Wiese drauf war, dann kann es sein, dass er zu sauer ist. Und dann würde ich entsprechend ein bisschen Kalk dazugeben, weil saurer Boden ist für Gemüse gar nicht gut. Und wenn wir das gemacht haben, können wir eigentlich dann auch schon gleich loslegen mit dem Pflanzen und Aussehen.
Aber was pflanze ich dann? Wie gehe ich da jetzt ran?
Also jetzt im Frühjahr haben wir schon den Moment, wo wir die ersten Pflanzen aufs Beet bringen können, also auch schon Jungpflanzen. Jetzt ist wichtig, es kann noch Frost geben, bis Mitte Mai auf jeden Fall. Das heißt, was wir jetzt so früh pflanzen, im März oder auch im April, muss frosthart sein. Das sind zum Beispiel Salate, das sind Kohlarten, die wir als Jungpflanze aufs Beet bringen können. Die können wir jetzt aussehen, dann dauert es aber ein bisschen, bis wir die pflanzen können. Wir können aber auch im Gartencenter jetzt eine Pflanze kaufen. Das ist überhaupt kein Problem, das jetzt auch schon auszupflanzen im März, April. Und wenn wir die auf dem Beet haben, dauert es erstmal eine ganze Zeit, bis die wieder vom Beet ist. Bei einem Salat würde ich sagen, wenn wir den jetzt Anfang April pflanzen, dann sind wir so gegen Ende Mai, dass der abgeerntet ist, vielleicht Anfang Juni. Und dann ist eben die Frage, was machen wir dann Anfang Juni wieder mit dem Beet? Und da geht auch noch sehr viel. Also es ist nicht nur das Frühjahr, wo wir jetzt sehen und pflanzen können, sondern wir können dann auch weitermachen. Nur wenn wir möglichst viele verschiedene Kulturen nacheinander aufs Beet bringen wollen, ist es sehr sinnvoll, die auch wirklich vorzuziehen. Dass wir also nicht warten, bis das abgeerntet ist und dann die nächsten Samenkörner aufs Beet bringen, weil dann verlieren wir einen Haufen Zeit. Und wenn wir jetzt eben wissen, da kommt jetzt ein Salat drauf, sagen wir mal ein Kopfsalat, der ist Anfang Juni vom Beet, dann ist ungefähr Anfang Mai dann der Zeitpunkt gekommen, die nächste Jungpflanze für dieses Beet vorzuziehen. Wir können dann zum Beispiel einen Kohl danach pflanzen, sagen wir mal einen Weißkohl, und dann pflanzen wir jetzt eine Salatjungpflanze, sehen Anfang Mai dann den Weißkohl aus und den setzen wir dann Anfang Juni, nachdem der Salat abgeerntet ist, dann aufs Beet.
Das heißt, es wäre aber schon ganz schlau, wenn ich da jetzt den Überblick behalten möchte, tatsächlich doch eine Liste anzulegen.
Auf jeden Fall.
Oder wie machst du das?
Also ich setze mich wirklich immer im November und Dezember. Dann, wenn sonst im Garten fast nichts ansteht, setze ich mich hin, ein ganzes Wochenende, teilweise auch länger, und plane die Beete wirklich durch. Was wird wohin gepflanzt? Da fange ich erstmal an mit den Kulturen, die mir am wichtigsten sind. Wenn ich sage, ich will unbedingt Tomaten haben, dann plane ich entsprechende Fläche für Tomaten ein. Wenn ich sage, ich will Kürbis haben, plane ich den Kürbis und dann sehe ich eben, wie viel Platz habe ich. Das ist auch vom Prinzip her vollkommen egal, ob wir da jetzt 10 Quadratmeter haben oder 1000. Vom Prinzip her ist es immer das Gleiche. Ich plane ein, die Kultur, die ist wichtig, und dann sehe ich, wie lang ist die denn auf dem Beet. Das schreibe ich mir dann auch in eine Liste. Bei der Tomate wäre es zum Beispiel jetzt ganz klassisch von Mitte Mai bis Mitte Oktober. Schreibe mir das in eine Liste rein und dann sehe ich, okay, auf dem Beet ist bis Mitte Mai und ab Mitte Oktober wieder ein Platz frei. Und
woher weiß ich das?
Das weiß ich bei der Tomate, weil die Tomate eine frostempfindliche Kultur ist. Das heißt, die auf jeden Fall erst nach den Eisheiligen nach draußen pflanzen. Auch wenn wir Mitte April schon 25 Grad und Sonne haben, auf keinen Fall Mitte April schon eine Tomate nach draußen pflanzen. Im Gewächshaus sieht es ein bisschen anders aus, da könnten wir es riskieren. Draußen auf jeden Fall noch nicht. Und Mitte Oktober ist so der Zeitpunkt, wo die Tomaten eigentlich spätestens im Freiland immer kaputt sind. Je nachdem, wie der Sommer ist, wenn es ein sehr nasser Sommer ist, passiert es auch mal früher. Aber spätestens Mitte Oktober ist eigentlich Schluss. Und dann habe ich eben auf diesem Beet noch diese zwei Bereiche frei. Und dann kann ich schauen, was kann ich denn Mitte Mai schon abgeerntet haben und was kann ich ab Mitte Oktober noch pflanzen. Und das ist mehr, als man so vielleicht denkt. Für die erste freie Zeit bis Mitte Mai gehen zum Beispiel Asiasalate, Spinat, Rucola, Radieschen, aber die jetzt wirklich zeitnah aussehen, dass die dann auch bis Anfang Mitte Mai vom Beet sind. Aber da ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für, solche Kulturen auszusehen, auch wirklich mit Samenkorn in die Erde zu bringen, um diese Zeit jetzt, dass dann Mitte Mai der Platz frei ist. Und Mitte Oktober könnten wir dann zum Beispiel einen Feldsalat noch machen. Den ernten wir dann auch wirklich erst im Winter, beziehungsweise vielleicht auch erst Anfang des nächsten Frühjahrs. Aber dann haben wir das Beet eben durchgehend genutzt, haben nicht nur die Tomate draufstehen, sondern haben zusätzlich auf gleicher Fläche, ohne dass wir mehr Platz brauchen, dann eben in dem Fall jetzt noch, sagen wir mal, Spinat und Feldsalat angebaut und geerntet.
Mit wie vielen Listen arbeitest du dann?
Ich habe tatsächlich nur zwei Listen. Ich habe eine Liste, wo wirklich alle Beete drin stehen, die in der Excel-Tabelle einfach Januar, Februar, März direkt aneinandergereiht sind. Und dann trage ich eben ein von März bis Oktober oder von wann auch immer bis wann auch immer, wann die Kultur da drauf ist. Und dann gucke ich eben, wo ist der Platz, trage die nächste Kultur dann ein. Und dann habe ich noch eine zweite Liste, wo ich dann reinschreibe, wann ich das entsprechend aussehen und pflanzen muss, beziehungsweise wann ich was vorziehen muss, dass es dann auch wirklich zu der geplanten Pflanzzeit dann auch fertig ist. Also es sind zwei Listen.
Im Prinzip ist so die Reihenfolge, ich suche mir erstmal die Gemüsesorten aus, die mir am wichtigsten sind.
Genau,
also ja. Ich überlege jetzt vielleicht Tomaten, Gurken finde ich super, Zucchini finde ich auch gut und Kürbis. Gut, ja. Das ist relativ ähnlich, aber das sind jetzt so meine vier Sorten. Dann trage ich die in eine Liste ein.
Genau.
Und dann überlege ich, was kann ich davor und was kann ich dahinter machen? Und wann muss ich diese Kulturen dann im Prinzip entweder kaufen oder aussäen, dass ich sie dann 3, 4, 5 Wochen später ins Beet bringen kann, wenn die anderen dann weg sind. Der Salat zum Beispiel.
Genau. Also bei den Kulturen jetzt, bei den Tomaten, wenn die ins Freiland sollen, da bin ich immer sehr spät dran mit dem Vorziehen. Da bin ich meistens so kurz vorm 1. April, also ziemlich genau jetzt mit der Tomatenaussaat. Und Kürbis, Gurke, Zucchini mache ich meistens so um den 10., 15. April, also ungefähr 2 Wochen nach den Tomaten. Und dann sind die beide, also nicht beide, sondern alle Kulturen dann gleichzeitig nach den Eisheiligen Mitte Mai dann bereit aufs Beet zu kommen. Liegt einfach daran, dass die Kürbisgewächse, also Kürbis, Gurke, Zucchini etwas schneller wachsen als die Tomaten. Deshalb bin ich mit den Tomaten immer etwa 2 Wochen früher.
Okay, und in der Zeit sind dann im besten Fall meine anderen Arten alle schon abgeerntet.
Genau, also Mitte Mai ist wirklich so ein Punkt, da kommen verdammt viele Kulturen aufs Beet. Also da haben wir Tomaten, Kürbis, Gurke, Zucchini, wir haben auch die Buschbohnen und die Stangenbohnen, wir haben zum Beispiel Süßkartoffeln, wir haben den Knollensellerie, dann haben wir den Zuckermais, dann haben wir Paprika, Aubergine, Physalis, Chili, das sind alles frostempfindliche Kulturen, mit denen wir bis Mitte, eventuell Ende Mai warten.
Was ist, wenn der Spinat oder die Radieschen einfach noch nicht so weit sind? Schmeißt du die dann trotzdem raus?
Das kommt drauf an. Also ich hatte diesen Fall wirklich erst einmal. Das war 2021 im kältesten April seit 1980, den wir damals hatten. Und da hatte ich wirklich den Fall, dass Mitte Mai Spinat und Radieschen zum Beispiel wirklich überhaupt noch nicht so weit waren. Die habe ich dann tatsächlich auch, obwohl sie noch nicht fertig waren, vom Beet geholt, ohne sie wirklich zu ernten. Hat zum einen den Grund, dass ich einfach entschieden habe, die Tomate ist jetzt wichtiger als der Spinat. Und wenn ich die Tomate jetzt noch 2 Wochen drin gelassen hätte, also im Topf gelassen hätte, wäre sie irgendwann kaputt gegangen. Aber bei diesen speziellen frühen Kulturen, und das ist eigentlich bei allen frühen Kulturen so, haben wir noch die Sache, dass wir eine Blütenbildung haben, sobald der Sonnenstand zu hoch ist und die Temperaturen zu warm werden. Das heißt, so oder so, um den 15., 20. Mai ist bei fast allen Radieschensorten, bei fast allen Spinatsorten, bei allen Asiasalaten der Punkt gekommen, wo die Qualität sowieso nachlässt. Das heißt, wenn wir zu dem Zeitpunkt noch nicht geerntet hätten, dann wird auch am Ende keine wirklich schöne Ernte mehr draus, weil es dann einfach zu hell ist. Also die Tage zu lang, der Sonnenstand zu hoch und die Temperaturen dann auch irgendwann zu hoch.
Warum ist es wichtig und sinnvoll, das auch so genau zu planen, dass das alles zueinander passt und vielleicht auch nicht erst im Mai zu beginnen?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen durch die Planung schaffen wir es, dass die Beete einfach dauerhaft belegt sind. Und das hat den ganz großen Vorteil, dass wir die Beete einfach bepflanzt haben, was gut für die Bodenstruktur ist, was gut ist gegen das Auswaschen von Nährstoffen. Und das ist generell fürs Bodenleben und für alles, was irgendwie mit dem Boden zu tun hat, ist es gut, wenn da drauf eine Pflanze wächst und wenn das Beet nicht brach liegt und einfach nichts drauf wächst. Das ist das eine. Dann haben wir natürlich, je besser wir planen, je mehr können wir auch ernten. Und wenn wir Gärtnern, wissen wir alle, wir wollen so viel ernten wie irgendwie möglich. Das geht uns, glaube ich, allen so. Und irgendwann im Sommer kommt einfach der Punkt, wo man den Überblick verliert. Im Frühjahr ist es eigentlich immer so, dass man irgendwie das noch hinkriegt, das alles rechtzeitig auszusehen und im Kopf zu haben und zu wissen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Tomaten gesät werden, wo der Kürbis gesät wird. Das kann ich mir noch merken. Aber irgendwann kommt im Sommer dann das Beet frei und das nächste Beet auch noch frei. Und dann stehe ich da und ärgere mich, wenn ich noch keine Jungpflanzen da habe, die ich vor 4 Wochen schon hätte vorziehen müssen. Also es ist vor allen Dingen auch dafür da, dass die Anzucht der Jungpflanzen dann auch zeitlich zu dem passt, wann eben die Beete wieder frei sind.
Okay, das heißt, also jetzt kann man sich natürlich Gedanken machen, ob ich jetzt vielleicht noch die Zeit nutzen kann, bis Tomaten, Chili, alles, was wir da genannt haben, raus können. Aber eben ganz wichtig auch für den Sommer, wenn ich dann eben all diese, ich sag mal, meine Hauptkulturen ernte, dass ich dann die Zeit nach hinten raus noch sinnvoll nutze, ne? Weil mir geht's auch immer so, im Frühjahr bin ich total Feuer und Flamme und möchte alles rausbringen und bin total dabei, alles auch auszusehen und auf der Fensterbank vorzuziehen, dann steht das und dann denke ich, jo, jetzt habe ich es ja geschafft. Jetzt kann ich ja warten. Dann ist alles weg. Man denkt, huch, und nu? Dem beugt man damit eben vor.
Genau. Also es gibt immer mal so einen Zeitpunkt im Jahr, wo viele Kulturen auf einmal von den Beeten sind. Wir haben zum Beispiel so Anfang, Mitte August ist so ein Moment, wo die ersten Buschbohnen abgeerntet sind. Natürlich können wir die Pflanzen auf dem Beet stehen lassen, aber da kommt dann keine Ernte mehr groß bei rum. Und dann habe ich zum Beispiel bei den Buschbohnen die Möglichkeit zu sagen, ich baue die jetzt wirklich nur einmal an in großer Menge, um sie dann auch zu verwerten, einfrieren, einkochen, was auch immer. Ich kann die aber auch einfach später nochmal aussehen, dass ich eben nicht nur bis in den August ernte, sondern auch im September noch und auch im Oktober noch. Und dann haben wir, um das Beispiel der Buschbohnen jetzt zu nennen, nicht nur im Mai die klassische Aussaatzeit, wenn man eben die ersten Bohnen aussät, sondern wir können das Ganze auch im Juni noch machen und im Juli noch machen. Also für mich ist so der 20. Juli meistens so der Stichtag, ab dem es dann nicht mehr viel Sinn ergibt, Bohnen auszusehen. Aber bis in die erste Julihälfte mache ich das immer und dann ernte ich wirklich bis zum Frost immer frische Buschbohnen, habe die dann gestaffelt auf dem Beet. Die eine Kultur ist abgeerntet, die nächste steht parat. Und so haben wir übers Jahr immer mal wieder Momente, wo einfach Beete frei werden und wo viele Kulturen dann noch gehen. Die Bohnen, die ich im Mai aussehe, wenn ich im Juli ein leeres Beet habe, zum Beispiel von den Frühkartoffeln, das kann ich noch machen. Oder auch andere Kulturen, wie zum Beispiel Gurke und Zucchini. Das sind Kulturen, die auch ganz klassischerweise Mitte Mai rausgepflanzt werden. Die sind aber sehr kälteempfindlich, nicht nur frostempfindlich, sondern auch kälteempfindlich. Und ich habe schon häufig den Fall gehabt, dass die später gepflanzten deutlich besser geworden sind, deutlich mehr Ertrag gebracht haben, deutlich gesünder waren. Und auch sowas pflanze ich dann im Juni zum Beispiel noch. Die sehe ich dann Anfang Mai aus, pflanze Mitte Juni und dann ernte ich halt erst ab August, was eigentlich für Zucchini und Gurke relativ spät ist. Aber dann habe ich im August einen super Erntemonat bis in den September rein und kann mich dann eben auch leichter von den Pflanzen, die ich im Mai gepflanzt habe, verabschieden, wenn sie im August schon krank werden.
Kann ich denn eigentlich alle Pflanzen wild nacheinander auf den gleichen Standort setzen?
Ich würde es nicht empfehlen. Innerhalb eines Jahres sehe ich da relativ wenige Probleme. Also ich habe zum Beispiel dreimal Salat direkt hintereinander schon gemacht, dass ich einen Kopfsalat gepflanzt habe und als der dann abgeerntet war, sofort den nächsten Kopfsalat draufgesetzt habe. Da sehe ich jetzt kein Problem, aber grundsätzlich ganz einfaches Prinzip, je mehr Vielfalt, je mehr Wechsel, desto besser. Es gibt einige Pflanzenfamilien, die sind sehr empfindlich dabei, wenn sie zu lange auf dem gleichen Standort stehen, beziehungsweise wenn zu kurze zeitliche Abstände gelassen werden bei Pflanzungen oder Aussaaten von dieser Kultur. Da zählen die Kartoffeln dazu, wo ich immer schaue, dass ich Minimum 3 Jahre, besser 4 oder 5 Jahre Zeit lasse, bis sie auf dieses Beet wieder kommen. Das gleiche auch bei sämtlichen Kreuzblütlern. Das sind die Kohlarten, das sind Radieschen und Rettich. Das ist auch Senf zum Beispiel, der in Gründüngern häufig drin ist. Das sollte ich auch immer auf dem Plan haben, dass der da drin ist und da eben ein Kreuzblütler auf dem Beet gewachsen ist. Dann sind die Asersalate, die dazu zählen, der Rübstiel, Rucola. Also das ist eine sehr, sehr große Kulturengruppe und auch bei der lasse ich immer mindestens 4, 5 Jahre zeitlichen Abstand, bis sie wieder gepflanzt werden. Denn es gibt die Krankheit Kohlhernie, das ist ein bodenbürtiger Pilz, ich glaube, es wird zu den Pilzen gezählt, der eben vor allen Dingen dann auftritt, wenn die Wurzel der Pflanze oder Überreste der Wurzel der Pflanze irgendwie noch im Boden verbleiben. Hundertprozentig kann ich die Pflanze nie aus dem Boden entfernen. Und dann vermehrt sich dieser Pilz daran. Wenn dann über einen gewissen Zeitraum kein Kreuzblütler dort angebaut wird, dann stirbt das einfach irgendwann ab und wir können wieder einen Kreuzblütler hinpflanzen. Wenn wir aber nach 1, 2 Jahren schon wieder einen hinpflanzen, dann kann er sich an der lebendigen Pflanze dann weiter vermehren, befällt sie und dann ist auch das Vorkommen im Boden so stark, dass wir über viele, viele Jahre, teilweise 10 bis 15 Jahre, keinen Kreuzblütler wirklich auf dieser Fläche anbauen können.
Okay, aber Spinat, Tomate, Feldsalat, das alles hintereinander auf einem Beet würde gehen?
Ja, das geht. Also die Kreuzblütler und Kartoffeln und Erbsen, das ist so die dritte Kultur, das sind die einzigen drei, wo ich wirklich drauf achte. Alles andere pflanze ich einfach so, wie es zeitlich am besten hintereinander passt.
Nico, ich glaube, wir haben gerade total viel gelernt. Ich bin total dankbar und setze mich wahrscheinlich auch dann zu Hause nochmal wirklich mit einem Zettel und einem Stift hin und schreibe das alles brav auf, damit ich nicht wieder am Ende des Sommers dastehe und denke, so, nu, was mache ich jetzt mit meinen Zinkwannen, wo jetzt wieder Platz ist. Also vielen, vielen Dank. Und für alle, die auch noch ein bisschen mehr über dich sehen und vor allem auch lesen wollen, können in deinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Bunter Nutzgarten heißt der. Und du hast auch schon ein Buch geschrieben. Der Titel lautet Ernte mehr als du denkst. hoffe ich auch, dass das bei mir dann zutreffen wird, ist erschienen im EMF Verlag, hat 144 Seiten und kostet 22 Euro. Und da sind natürlich auch jede Menge Pflanzpläne abgebildet für alle, die jetzt vielleicht noch so visuell im Kopf ein bisschen lost sind. Da könnt ihr das dann auch nachschlagen. Nico, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
So, Ralf, was sagst du? Hast du was mitgenommen, du selbst als Gartenexperte?
Ja, also ich bin wirklich begeistert von dem, was Nico uns hier alles gesagt hat. Und ich möchte es mal so zusammenfassen. Genial und einfach. Also einfach genial. Ne? Also ohne Planung verzettel ich mich vielleicht. Ich sollte mir vorher Gedanken machen, was kommt wann wohin. Denn nur dann kann ich aus der Beetfläche das Optimale rausholen. Nichts ist ja schlimmer, als wenn ein Beet leer steht, hat er ja auch gesagt, ne? Erosion. Und wenn es doll regnet, Nährstoffe werden ausgewaschen. Die sollen ja an die Pflanzen, die Nährstoffe, und nicht ausgewaschen werden. Also ich würde mal so ein Beet immer vergleichen mit einem Kühlschrank. Jetzt guckst du mich an und denkst, ja, wieso erzählt er hier was vom Kühlschrank?
Vor allem, ich gucke wie ein Auto.
Nein. Guckst du gar nicht. Also ein voller Kühlschrank, ne, möchte man ja immer haben. Vollen Kühlschrank. Und wenn du hingehst, machst den Kühlschrank auf und der ist leer, ist er doof. Ne? Und genauso ist es mit dem Beet. Das soll immer voll stehen. Also kann man sich vielleicht merken. Und was eben auch wichtig ist, wenn ich so eine Beetplanung habe, dann kann ich ja auch daran denken, dass ich nichts, hat er ja auch angerissen so ein bisschen, nichts da reinsetze, was Schäden verursacht. Ihr habt ja über die Kreuzblütler gesprochen, über den Kohl und über die Kohlhernie, diese Pilzkrankheit. Da ist ja der Boden dann erstmal für, ja, ich glaube maximal 20 Jahre, muss man sich mal vorstellen. Kann das sein, dass ich in der Fläche keine Kreuzblütler mehr anbauen kann? Und deswegen, wenn ich so eine Planung habe, kostet mich, wie er gesagt hat, ein Wochenende oder ein paar Tage mehr. Dann weiß ich aber auch, was habe ich denn vor 3 Jahren da, ne, stehen gehabt in der Beetfläche, wenn ich mir das schön alles abhefte. Also so ein bisschen Bürokratie hilft vielleicht auch, ne, um glücklich zu gärtnern. Gut geplant ist halb geerntet, sag ich ja immer. Hast du
ja
schon mal gehört?
Ja, das heißt nicht sogar unsere Folge so. Ich muss gerade so ein bisschen darüber nachdenken, weil ich muss gestehen, so Tabellen machen und abheften, das würde mich jetzt so ein bisschen abschrecken. Aber ich finde, was man sich auch so relativ kleinteilig mitnehmen oder merken kann, ist wirklich auch darauf zu gucken, erstmal nur auf dieses eine Jahr, ne, was möchte ich denn dieses Jahr noch anbauen und was kann ich auch noch aussehen, damit es im Oktober dann ins Beet kann? Oder kann ich Gemüsearten vielleicht die gleiche Art, also was er sagte zu dem Thema Bohnen, dann sehe ich sie nicht halt alle auf einmal aus, sondern dann lasse ich da 3 Wochen dazwischen oder vielleicht sogar versetzt, einen Monat, dass ich so ein bisschen versetzt mache, dass ich dann von der gleichen Sorte einfach das Jahr über länger was habe. Das fand ich auch für mich nochmal so total gut zu überlegen. Dieses Garten- und Gemüsejahr endet halt nicht im August.
Nee, nicht nur die Hauptkultur zählt, auch die Vor- und Nachkultur. Ne?
So, genau. Und deshalb habe ich jetzt nämlich, weil ich mich ja auch vorbereitet habe auf diese Folge, ja, und wir ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen haben, habe ich nämlich auch schon Radieschen und Spinat zu Hause ausgesät, weil ich ja weiß, dass das alles weg ist, wenn ich die Tomaten dann rauspflanze.
Ach so, das hast du als Vorkultur geplant.
Das habe ich jetzt.
Ich dachte,
nein, das
als Nachkultur schon.
Nein, das habe ich jetzt schon als Vorkultur ausgesät. Ich weiß nicht, ob was davon noch über ist, weil es war alles relativ aufgewühlt und ich glaube, die Vögel waren dran. Aber theoretisch habe ich es dieses Jahr wirklich das erste Mal bedacht.
Ja, wir lernen immer dazu und ich glaube auch diese Folge hilft gut durchs Gartenjahr zu kommen, wenn es eben um den Gemüseanbau geht. Und das ist ja immer etwas, wo ich denke, ja, für mich ist wichtig, dass ich da nicht nur Stauden, Blühstauden dazu haben, aber auch eben etwas, wo ich ein bisschen naschen kann oder wie Nico, der geht ja mehr noch als in Richtung Selbstversorger. Also der holt da ja ganz schöne Mengen von der Fläche und er hat, glaube ich, auch gesagt 30% mehr, ne, als ohne Planung.
Ah, das hat er hinterher noch gesagt, ne? Dass wenn man richtig gut plant, kann man den Ertrag um 30-40% steigern im Vergleich zu so impulsiv
und das ist
einpflanzen.
Doch, das ist doch dann aber auch eine gute Aufgabe. Ne? Also da sitze ich hier, oder Nico hat ja gesagt, ein Wochenende am Plan und dafür habe ich ja eine Menge mehr, was ich ernten kann. Und was man ja auch noch bedenken muss, wenn ich eben die Gemüsekulturen mit Bedacht auswähle, also keine, die sich gegenseitig vielleicht bekriegen oder so etwas und keine Krankheiten verursachen, dann habe ich auch keine Ernteausfälle. Also das potenziert ja nochmal mehr, ne? Wenn die sich gegenseitig gut beeinflussen. Wir kennen das ja auch, ein bisschen Mischkultur kann ja vielleicht auch dabei sein, die Möhren und die Zwiebeln. Dann gucken wir vielleicht auf Tomaten und Basilikum, passt auch gut zusammen. Die Tomatenblätter beschatten die Basilikumpflanze, denn Basilikum kommt ja nicht aus dem Mittelmeerraum, wie man vielleicht meinen könnte, sondern aus den tropischen Regionen Indiens. Das heißt, da ist es richtig schön warm.
Und aber schattig vor allem.
Schattig, genau. Und das Basilikum Basilikum, durch die ätherischen Öle wird die weiße Fliege vertrieben, die sich gerne an den Tomaten gut tut. Also da haben wir auch wieder eine Win-Win-Situation im Beet.
Was ich mir auch merken muss, weil das hätte ich dieses Jahr vielleicht auch sonst falsch gemacht. Ich hatte letztes Jahr Blumenkohl in diesen Zinkwannen und wollte dieses Jahr Brokkoli ausprobieren. Es wird ein anderer Topf werden.
Und ganz wichtig auch der Hinweis eben mit dem Gründünger, ne, was er gesagt hat, dass da manchmal ja auch Kreuzblütler mit drin sind. Also da hat man die ganze Fläche praktisch schon mal mit Kreuzblütlern dann bepflanzt gehabt und dann dürfte man da auch wieder keine Kreuzblütler danach pflanzen. Also das sollte man auch überlegen, was nehme ich als Gründünger? Wie ist der zusammengesetzt? Was sind da für Pflanzenstoffe drin?
Also wir wollen hier keine Panik verbreiten, aber es lohnt einfach schon, einfach darüber nachzudenken und sich ein bisschen klar zu machen, was ist im Beet, was soll dahin, was war da drin und in welcher Reihenfolge und in welchen zeitlichen Abläufen. Wie macht ihr das denn so? Das würde uns natürlich auch mal interessieren. Habt ihr einen perfekten Pflanzplan oder seid ihr eigentlich so Team Martina, ich gehe durch den Gartenmarkt und mir fällt irgendeine interessante Pflanze ein oder eine interessante Gemüseart und ich pflanze es einfach ein und gucke, was passiert. Ich versuche mich ja dieses Jahr auch ein bisschen im strukturierten Gemüsegärtnern. Ja, wie geht's euch? Das würde uns natürlich auch interessieren. Schreibt uns gerne eine Mail an garten@ndr.de. Und wir haben ja auch schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, auch gerne her damit. Wir suchen immer eine Antwort. Und ganz wichtig, folgt dem Podcast, dann verpasst ihr keine Folge und empfehlt uns gerne weiter an alle, die auch noch ein bisschen Inspiration in Sachen Gärtnern gebrauchen können.
Und die nächste Folge von Im grünen Bereich, die gibt es dann wieder von Samia und Thomas. Und bei denen geht es darum, wie Rosen geschnitten werden. Der richtige Schnitt zum richtigen Zeitpunkt ist ja ungemein wichtig, damit sich die Königin der Blumen immer von ihrer besten Seite zeigen kann.
Und die Folge, die könnt ihr nämlich sogar jetzt schon hören, springt einfach rüber in die ARD Sounds App. Da gibt es die neuen Folgen ja immer zuerst. So, Ralf, was liegt sonst jetzt noch an dem Garten?
Naja, ich habe ja am Anfang was über meine gelben Narzissen gesagt und auf die Narzissen können wir nochmal blicken. Da gibt es ja vielleicht auch schon einige Exemplare, da ist das Köpfchen schon so ein bisschen runtergebeugt und welk. Und dann könnte man ja versucht sein, die gesamte Pflanze abzuschneiden. Das ist aber ein großer Fehler oder wäre ein großer Fehler. Also es geht bei den Zwiebelblühern nur darum, immer das Verblühte zu entfernen. Also nur die Blüte weg, alles andere muss stehen bleiben. Warum? Weil über Blätter und Stängel und so weiter die Pflanze ja über Photosynthese schon die ganz wichtigen Nährstoffe sammelt, die sie für das nächste Jahr braucht. Also die denkt heute schon an morgen, übermorgen, nächstes Jahr. Und diese Stoffe werden dann in der Zwiebel gesammelt. Also auf keinen Fall Narzissen oder andere Zwiebelblüher komplett wegmähen, schön stehen lassen. Und wer es noch besonders lieb mit denen meint, der gibt auch noch eine Handvoll Dünger dran.
Da sind wir aber dann auch wieder bei dem Problem, was ich mit meinem Topf mit den Krokussen habe. Ich muss jetzt wirklich warten, bis die sich von selbst in ihre Zwiebeln zurückgezogen haben, bevor ich mit diesem Topf eigentlich was anderes machen kann.
Ja, so ist das. Da musst du warten.
Aber dafür wird es im nächsten Jahr wieder schön.
Na, noch schöner.
Und jetzt habe ich ja auch einen Plan, was ich dann mit dem Topf alles in diesem Jahr noch machen kann, auch nach August, wenn die Tomaten, die dann irgendwann da reinkommen, später wieder und so weiter
fort raus. So kommt das eine zum anderen, genau.
So, und jetzt überlassen wir euch eurer Planung. Holt euch einen Stift, holt euch einen Zettel und schreibt einfach mal lose auf, worauf ihr dieses Jahr in eurem Gemüsebeet vielleicht Lust habt. Und denkt daran, es gibt eine Zeit nach August.
Ja, viel Spaß dabei.
Viel Spaß, tschüss.
Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Sounds App.